Jetzt gehen wir in die Hauptthemen und Ines beginnt mit einem Thema, das tatsächlich ja fast schon internistisch ist. Also vielleicht hätten wir es im anderen Podcast vorstellen sollen.
Ich glaube, es ist tatsächlich internistisch, so wie es ausschaut, aber so ein Patient kann, glaube ich, zu jedem von uns kommen. Also dementsprechend wollte ich da was bisschen was loswerden. Und wie immer geht es mit einem Fallbeispiel los. Und der Melder piept, auf dem Display erscheint 19 Jahre weiblich, Fieber unter Chemotherapie. Und das Rettungsteam kommt zum Einsatzort und da sehen sie Amelie Peters, die gestützt wird von ihrem Vater. Die Patientin berichtet, dass sie akute myeloische Leukämie hat. Das ist jetzt auch schon ein paar Wochen bekannt und in der Klinik wurde sie chemotherapeutisch anbehandelt und das war jetzt ihr erster Chemotherapiezyklus und sie hatte halt typische Nebenwirkungen, Übelkeit, Durchfall, Entzündung der Mundschleimhäute und ähnliches gehabt. Aber heute, also nachdem sie wieder ambulantisiert wurde, ging es ihr zunehmend schlechter. Jetzt hat sie Fieber, Schüttelfrost, Müdigkeit und ist total schlapp und absolut komplett schwach, kann sich kaum auf den Beinen halten. Das heißt, sie hat in einer Klinik angerufen, hat da so eine Notfallnummer und der diensthabende Onkologe hat ihr gesagt, sie soll sofort in die Klinik kommen. Mhm. So, der Notfallsanitäter nimmt sie halt mit in den RDW und nimmt erstmal ihre Vitalparameter auf und notiert Puls 118, SpO2 98%, Blutdruck 90 über 60 und Fieber 38,8, Atemfrequenz 20.
Oh, Quicksilver, ne, positiv.
Ja, da sind wir, glaube ich, den haben wir erreicht. So, ist so Fieber unter Chemotherapie, das ist ja so eine Geschichte, die kann uns in jeder Art und Weise, entweder im Rettungsdienst oder ich sag mal so, man arbeitet in einer Notaufnahme im Krankenhaus Hintertupflinghausen oder ähnliches, kann dann das erwischen. Es ist jetzt nicht gerichtet an den Onkologen, der in der Klinik wirklich arbeitet, sondern an den es aus Versehen mal treffen kann, wie mich jetzt zum Beispiel in der Unfallchirurgie, wo sich ja auch jemand unter Chemotherapie stürzt, bricht sich was, landet bei mir, dass man einmal weiß, wie hat man das einzuordnen, wie gefährlich ist diese ganze Geschichte. Sondern, also ich sage es nochmal, nicht an den versierten Onkologen, der jeden Tag sowas behandelt. So, allgemeines. Fieber ist ein unterschätztes Symptom und manchmal auch wirklich das Einzige, was Patienten unter Chemotherapie oder Immunsuppression, also das einzige Symptom, was auftauchen kann. Es darf auf keinen Fall unterschätzt werden oder ignoriert werden. Also man hat ja immer so postoperatives Fieber, warten wir ein bisschen ab, ja, was eingeschwemmt, ein bisschen warten. Nein, keinesfalls. Neutropenes Fieber ist ein onkologischer Notfall, also wirklich auch der onkologische Notfall. Prinzipiell ist das, wie soll man es anders sagen, die Sepsis einfach in der Onkologie. Es ist so, neutrophile Granulozyten, das sind der größte Anteil unserer weißen Blutkörperchen, der Leukozyten, ungefähr 50-65%. Und die neutrophilen Granulozyten sind Teil der angeborenen Immunabwehr. Also das ist quasi der Erstangriff, First Defense gegen sämtliche Mikroorganismen, die irgendwo in den Körper reinkommen. Wenn jetzt aber ein Patient eine sogenannte Neutropenie, also Penie halt wenig davon, hat, ist er sehr stark gefährdet, eine wirklich lebensgefährliche Infektion zu bekommen, weil er einfach nicht mit seinem Immunsystem darauf reagieren kann wie ein anderer Patient. Definitionsgemäß spricht man von einer Neutropenie, wenn der Wert der neutrophilen Granulozyten, also Stab- und Segmentkernige, unter 500 pro Mikroliter beträgt. Oder wenn der unter 1000 pro Mikroliter liegt, aber man vorhersehbar noch mit einem Abfall von noch unter 500 pro Mikroliter in den nächsten 2 Tagen rechnen kann. Das ist so, wenn jemand Chemotherapie gehabt hat, ist ja erstmal am Anfang alles gut. Man hat vielleicht die, ich sag mal so, die Akutnebenwirkungen, aber die mit der Neutropenie einhergehenden Symptome beginnen so zwischen 7 bis 14 Tage. Im Mittel ungefähr ist der tiefste Punkt ungefähr am 10. Tag nach der Chemotherapie. Wenn man eine ganz schwere Neutropenie hat, geht das mit Werten von unter 100 pro Mikroliter einher. Jetzt noch einmal Definition Fieber. Also in den Empfehlungen, auf die ich mich jetzt hier berufe, wird von Fieber mit Temperaturen von über 38,3 einmalig im Mund gemessen oder Temperaturen über 38,0 über eine Stunde oder zweimal innerhalb von 12 Stunden gemessen definiert. So, wenn jetzt so ein Patient sich ankündigt, also ihr seht irgendwie in eurer Triage, Fieber unter Chemotherapie, ist das höchste Dringlichkeit. Also dieser Patient muss sofort aufgearbeitet werden und unmittelbar weiter behandelt werden. Und wie mit, jetzt rede ich erstmal darüber, was wir mit wirklich jedem Patienten machen, der da auftaucht.
Also erstmal rot triagieren.
Rot triagieren, ja, würde ich fast sagen.
Das ja, ist doch eine Aussage, mit
der man. Ist eine Aussage, das ist höchste Dringlichkeit, der braucht und sofort jetzt. In dieser Art und Weise. Was wir mit jedem Patienten machen, ist natürlich Anamnese und körperliche Untersuchung. Wenn er natürlich aber schon wirklich vital bedroht ist, muss man währenddessen natürlich schon arbeiten, während man die Anamnese aufnimmt. Ich rede jetzt erstmal ein bisschen was über die Anamnese. Was ist wichtig? Wir, uns interessieren natürlich die Vorerkrankungen, die erfolgten Therapien, welche Medikamente er gekriegt hat und vor allen Dingen welche Chemotherapeutika der Patient gekriegt hat, weil die natürlich auch mit einer unterschiedlichen Gefahr für Neutropenie einhergehen. Ob irgendwelche Operationen erfolgt sind und natürlich auch, ob noch irgendwelches Fremdmaterial in diesen Patienten einliegt, zum Beispiel ein Portsystem oder noch ein ZVK oder ähnliches, was sich natürlich auch vorrangig infizieren kann. Ob der das vorher schon mal gehabt hat, also welcher Zyklus der Chemotherapie das ist und ob schon irgendwelche Antibiotikatherapien erfolgt sind. Und vor allen Dingen, ob der Patient mit multiresistenten Erregern kolonisiert ist. Das interessiert uns vor allen Dingen. Dann kommen wir zur körperlichen Untersuchung und gerade auch wie im Bereich der Sepsis suchen wir natürlich diesen Fokus. Woher kommt diese Infektion? Da sind natürlich Haut und Schleimhäute zu beachten, also gerade so zum Beispiel eine Mukositis der Schleimhaut, Wunden oder irgendwelche Punktionsstellen, Nasennebenhöhlen, das Abdomen natürlich, aber ein bisschen wichtig, es ist so, beim tiefsten Punkt der Chemotherapie kommt es dazu, dass es zu einer massiven Barrierestörung kommt und dementsprechend sollte man auf eine rektale Untersuchung verzichten, weil das natürlich zur Bakterientransmission bei dieser Mukositis des Darmes kommen kann und man noch deutlich mehr Bakterien in den Körper hineinbringt, wo sie nicht hingehören. Okay, also,
ich möchte kurz einhaken, ich habe in meinem U-Kurs in der Uni von dem damaligen Internisten gelernt, es gibt zwei Gründe, ja, warum ein Patient nicht digital rektal untersucht wird.
Ja.
Entweder der Arzt hat keinen Finger oder der Patient hat kein Arschloch.
Trifft auf den nicht zu.
Mhm. Man muss es jetzt also erweitern. Entweder der Arzt hat keinen Finger, der Patient hat kein Arschloch.
Der Patient ist neutropen, hat eine fiese Mykositis und da gehört auch kein Zäpfchen rein und
genau.
Bitte nicht intervenieren. An
oder Bereich. Der Patient hätte eine Kinu-OP.
Ja.
Dann kann er trotzdem.
Dann hat er keinen Arschloch mehr.
Ja.
Ja. Jetzt ist ganz, ganz wichtig zu wissen, wenn ich beim normalen Sepsis-Patienten auf Fokussuche bin, dann finde ich da meistens auch irgendwas. Entweder dolle Bauchschmerzen, irgendwo eitert es raus, irgendwas ist gerötet oder ähnliches. Es kann sein, dass Fieber das einzige Symptom ist, was dieser Patient mit sich bringt. Man muss wissen, die neutrophilen Granulozyten, das ist ja diese Erstabwehr, kommt hin und schütten Zytokine aus, die Infektionszeichen überhaupt erst auslösen. Also Schwellung, Rötung wird durch diese Ausschüttung von verschiedenen Substanzen durch die Neutrophilen gemacht. Fehlt in diesem Fall. Das heißt, es kann sein, dass Fieber wirklich das einzige Symptom ist, was wir haben. Also, dass wir da nicht so weiter was finden. So, wenn wir körperlich untersucht haben, geht es danach laut Leitlinie 2 Paar, aber wir drei, die wir hier sitzen, sagen besser 3 Paar Blutkulturen, die peripher und soweit vorhanden aus ZVK oder wenn ich es vorhabe zu legen oder aus dem Port entnommen werden sollen.
Da bin ich mir sicher, dass die Leitlinie sich noch ändern wird.
Ja. Sie sagen ja auch mindestens 2 Paar, aber ich finde, also wir haben das mal erhöht auf 3 in dem Bereich, obwohl wir hier alle Nicht-Onkologen sind, die hier sitzen. Genauen Entnahmeort beschriften, ne? Also gerade so ein Portinfekt oder
wenn der Patient noch einen liegenden Port hat, wird bitte aus diesem Port auch ein paar Blutkulturen gewonnen.
Genau, dann zügig ins Labor, ne? Eventuell einen Direktnachweis oder ähnliches und dann eine normale Sepsis-Blutentnahme, also und First-Hour-Bundle und dementsprechend Differentialblutbild. Laktat, BGA. So, jetzt die erweiterte Diagnostik nach Bedarf und nach klinischem Befund. Also erweiterte Blutentnahmen, Sonoabdomen, CT des Thorax oder Abdomens, wenn wir da einen Hinweis drauf hin haben, vor allen Dingen bei Hochrisikopatienten, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen dazu. Legionellenantigen im Blut, Urinkontrollen mit Status und Kulturen und auch zum Beispiel bei Mukositis eine Abstrichentnahme. CT-Untersuchungen sollten auch ruhig niederschwellig erfolgen. Ein Röntgenthorax ist gänzlich nicht in dieser Leitlinie zu finden. Wenn ich Verdacht habe auf eine sogenannte neutropene Enterokolitis, also Entzündung des Darmes aufgrund der Neutropenie, dann auf jeden Fall ein CT-Abdomen. Wenn ich einen Hinweis auf eine Nasennebenhöhlenentzündung habe, dann CT der Nasennebenhöhlen. Abstriche, Covid, Influenza, gegebenenfalls Sputumkontrollen bei produktivem Husten und bei Durchfall Stuhlproben, zum Beispiel auf CTIF. Bei längerfristiger Neutropenie und längerfristigen Fieber Aspergillus galactomannan im Blut, gegebenenfalls eine PCR dazu. Was nicht empfohlen wird, ist eine Multiplex-PCR zu diversesten Geschichten. So, was fällt noch ein? Differentialdiagnose kann natürlich auch sein, neu begonnene Targeted Therapy, da kann es ja auch zum Zytokinsturm kommen oder zum Beispiel andere Ursachen der Neutropenie. Mhm. So, jetzt kommt es dazu, wir haben einen Patienten, der hat Fieber, der ist neutropen. Jetzt müssen wir uns den vom Risiko her abschätzen, ist er Hochrisikopatient oder Niedrigrisikopatient. Dazu hilft uns einerseits der sogenannte MASC-Score, das ist also das Abkürzung für Multinational Association in Supportive Cancer Care, also MASCC-Score. Den habe ich hier mal verlinkt, weil da gibt es auch einen Rechner, dass man das nicht alles auswendig wissen muss. Das sind so 7 Punkte. Und dann kriegt man einen Wert heraus, der hoffentlich höher als 21 ist. Bei über 21 sind die noch Niedrigrisikopatienten und unter 21 sind die Hochrisikopatienten. Was fällt da so runter? Diese Neutropenie kann häufiger auftreten bei Leukämien und Lymphomen, aber auch natürlich auch bei der Therapie von soliden Tumoren. Ist der Patient älter als 60, ist er deutlich risikoerhöht. Also ältere Patienten kriegen auch ihren Punkt dazu. Wie häufig hat der Patient schon einen Chemotherapiezyklus erhalten? Das heißt, da ist natürlich auch eine gewisse Vorschädigung und die Erholung ist auch nicht so schnell ablaufend. Welche Medikationen hat er gekriegt und hat er natürlich auch zum Beispiel zusätzlich Immunsuppression? Zum Beispiel kriegt er Glukokortikoide im Rahmen der Chemotherapie. Viele Patienten werden ja auch bestrahlt. Und wenn jetzt vor allen Dingen ein relativ großes Bestrahlungsfeld ist oder da auch zum Beispiel Knochenmark hineinkommt, der für die Blutbildung zuständig ist, das sind ja vor allen Dingen platte Knochen, also zum Beispiel Becken, Sternum, ähnliches. Und ich bestrahle das natürlich großflächig, schädige ich das Knochenmark natürlich nachhaltig und es kann auch zu einer verzögerten Erholung des Knochenmarkes kommen. Wie lang hält diese Neutropenie an? Also je länger die ist, hält die länger als eine Woche an, sind die Patienten deutlich gefährdet und auch deutlich gefährdet, noch andere Infektionen zu kriegen. Typischerweise ist der tiefste Neutropeniewert um den 10. Tag nach der Chemotherapie. Dementsprechend habe ich vorher schon einen relativ niedrigen Granulozytenwert, neutrophilen Granulozytenwert, kann ich damit rechnen, dass der noch weiter absinken wird. Jetzt natürlich, was jeden Patienten auch in der Sepsis natürlich Risiko mit sich bringen kann, hat er Vorerkrankungen, hat er irgendwelche Einschränkungen von Organleistungen, Nierenschwäche, respiratorische Probleme, COPD, was auch immer, ist das natürlich nicht gut für seine Behandlung der Neutropenie. Wie doll hat er Beschwerden? Ist er jetzt einfach neutropen, hat Fieber, dem geht es aber eigentlich relativ gut, denn kriegt er natürlich mehr Punkte in diesem MASC-Score und ist natürlich weniger eingeschränkt. Hat er aber schon deutliche Sepsis-Anzeichen und Instabilitätskriterien, gehört er natürlich auch zu den Hochrisikopatienten. Fassen wir also nochmal zusammen. Niedrigrisikopatient wäre zum Beispiel einer, der jung ist, keine Komorbiditäten hat, eine kurze Neutropeniezeit unter einer Woche, normale Organfunktion und klinisch stabil ist. Also so ein MASC-Score von über oder gleich 21. Der Hochrisikopatient hat Vorerkrankungen, hat eine längere Neutropeniezeit von über einer Woche, Organeinschränkungen, Instabilitäts-Sepsis-Kriterien und MASC-Score von unter 21. Die Therapie richtet sich danach, was für einen Patienten habe ich. Ne? Also, und genauso wie in der Sepsis geht es darum, schnell diese Antibiose da reinzukriegen. Also dementsprechend keinesfalls sollten unsere ganzen Diagnostikgeschichten diese Antibiotikagabe irgendwie verzögern in der Art und Weise. Und ansonsten wird auf Teufel komm raus ein Antibiotikum verabreicht und die Diagnostik danach vervollständigt. Also dementsprechend, was für ein Antibiotikum möchten wir diesem Patienten geben? Das ist ein Breitspektrum-Antibiotikum. Das heißt, das muss gram-negative und gram-positive Bakterien sowie Pseudomonas wirksam sein. Pilzinfektionen sind seltener Auslöser direkt für eine Sepsis, aber bei langer Neutropeniedauer müssen die halt auch mit in quasi abgedeckt werden. Darum soll es aber jetzt im Moment nicht gehen. Jetzt geht es um diesen Patienten, der kommt in deine Notaufnahme, du bist nicht der behandelnde Onkologe und musst dich jetzt schnell entscheiden dafür, was du mit dem machst. Genau wie bei der Sepsis, Tarragona-Kriterien, beachte, ob du lokale Resistenzen hast, ob du eine SOP vorliegen hast, wie ist es in deiner Einrichtung gemacht wird. Ansonsten habe ich hier die Empfehlungen aus der Leitlinie aus Onkopedia übernommen. Die habe ich euch natürlich auch verlinkt in dem Bereich. Bisschen kürzer zusammengefasst, ein Hochrisikopatient braucht halt ein Antibiotikum Breitspektrum, was gramnegative Enterokokken zum Beispiel und Pseudomonas, Staph aureus, Streptokokken abdeckt mit der Antibiose. Geeignete Arzneimittel für empirische Erstlinientherapie wären zum Beispiel Piperacillin, Tazobactam, Imipenem, Meropenem, Cefepime und Ceftazidim. Wenn ich jetzt keinen Hinweis auf eine Kolonisation mit einem multiresistenten Erreger habe, dann reicht halt dieses so ein Pseudomonas-aktives Beta-Lactam-Antibiotikum. Habe ich einen MRSA-Verdacht oder hatte ich schon mal eine Besiedlung damit? Dann brauche ich einerseits dieses Pseudomonas-aktive Beta-Lactam-Antibiotikum und zum Beispiel Teicoplanin oder Vancomycin. Mhm. Bei VRE-Besiedlung brauche ich halt das Pseudomonas-aktive Beta-Lactam-Antibiotikum. Ein Vancomycin macht natürlich dann keinen Sinn. ESBL-Bildner, dann zum Beispiel Imipenem oder Meropenem. Habe ich jetzt einen Standard-Risikopatienten, kann ich erstmal aufatmen und könnte mir auch zum Beispiel überlegen, ob ich oral-empirische Erstlinientherapie beginne zum Beispiel mit Amoxicillin und Clavulansäure in Kombination mit Ciprofloxacin oder Moxifloxacin. Alternative bei einer Penicillinallergie.
Cipro gesagt, Jehova.
Ja, aber wir haben jetzt auch nicht den Standard gemütlichen Patienten, der einfach eine Infektion hat, der das nicht kriegen sollte auf jeden Fall. Ich kriege ja gerade wieder schon so rote Handbriefe von Johannes zugesteckt, per Fax.
Per Fax vor allem.
Ja. Hallo, wir sind Mediziner, wir machen alles per Fax. Nein, also wir haben einen Patienten, der ein nicht vorhandenes Immunsystem hat und dementsprechend darf man sowas wie Gerasehemmer und Fluchinolone in diesem Fall natürlich auch mal verabreichen. Die kriegen ja auch teilweise über Wochen lang Prophylaxen damit, mit Fluchinolonen, also dementsprechend darf man sie hier in diesem Fall auch mal geben. Sonst bitte nicht machen. Alternative bei Penicillinallergie wäre Clindamycin in Kombination mit Ciprofloxacin, Ceforoxin in Kombination mit Ciprofloxacin. Also Ceforoxin ist ja nur aus meiner Sicht nur IV-tauglich. Von den anderen wahrscheinlich ist es die gleiche Meinung. Intravenös empirische Erstlinientherapie wären Ceftazidim, Cefepime, Piperacillin, Tazobactam. Wann genau?
Also ich kann ja sagen, also mit Piperaz fahre ich eigentlich immer relativ gut, ne?
Ja.
Cool.
Es gibt eine, es sei denn, du hast da eine Penicillinallergie, dann vielleicht nicht. Bezüglich Penicillinallergie, jetzt wo wir es gerade schon einmal angesprochen haben, es gibt ja auch die Möglichkeit, das mit einem Hautquaddeltest einmal vorweg mal auszuprobieren.
Also der Chef von Torben und mir würde sagen, es gibt zwei Fragen zu der Penicillinallergie. Die erste ist, wie haben Sie darauf reagiert? Und alles, was nicht systemische Reaktionen sind, interessiert
uns dann nicht. Auf Intensivstationen, japsig gelandet ist
genau,
und zugeschwollen
und
ist.
Das komplett. Zweite ist, wie lange ist das her?
Ja, eben drum.
Also, ja.
Aber dazu findet man an anderer Stelle mehr. So, diese Risikostratifizierung kann natürlich noch ein bisschen verlängert werden, könnt ihr auch aus der Leitlinie entnehmen. So, natürlich sollte man Rücksprache handeln mit dem behandelnden Onkologen. Also wie lange besteht die Neutropenie? Ist eine weitere Verschlechterung zu erwarten, weil man das häufig ja nicht so abschätzen kann? Bestehen zusätzliche Risiken? In den meisten Notaufnahmen ist auch ein Blutbildergebnis, auch das Differentialblutbild, eigentlich relativ schnell zu bekommen. Sollte das Differentialblutbild irgendwie verzögert werden, kann man sich natürlich auch die Menge der neutrophilen Granulozyten speziell errechnen. Aber ich gehe davon aus, dass wir alle da arbeiten, wo wir sowas auch zeitnah kriegen. Aber sollte sich der Zeitpunkt verzögern, bis wir da irgendwelche Laborergebnisse oder ähnliches haben, muss man mit der Therapie anfangen. Und die Antibiotika müssen in den Patienten hinein. Dann natürlich muss ich mir überlegen, muss ich diesen Patienten intensivmedizinisch überwachen? Aber das gilt ja auch für mit jedem septischen Patienten, muss man sich diese Frage natürlich auch stellen. Eine schnelle Verschlechterung ist natürlich möglich und vor allen Dingen, wenn wir zum Beispiel eine gramnegative Sepsis erwarten. Und ja, im Verlauf machen wir es, ja, wie mit der Sepsis. Sobald ich einen Erregernachweis habe, passe ich natürlich die antibiotische Therapie an. So, was für Keime habe ich da jetzt eigentlich? Und das, die typischen Infektionen sind die, die ich irgendwie schon mit mir mit, also opportunistische Infektionen, das heißt Keime, die sonst kein nicht pathogen sind, es sei denn, dem Immunsystem geht es nicht so gut. Dementsprechend intrinsische Infektionen können zum Beispiel an den oralen Schleimhäuten stattfinden mit Staphylokokken, Streptokokken, Klebsiellen und vor allen Dingen auch im Gastrointestinaltrakt Clostridium difficile, Pseudomonas species, Anaerobia, MSA, VRE. Man muss auch immer einmal nochmal die Fremdmaterialien, die will ich noch einmal nochmal
erwähnen.
Betonen.
Betonen war das Wort, was ich gesucht habe.
Gern geschehen.
Weil Bakterien möchten gerne an Fremdmaterialien, das kennt ja jeder von
Biofilmbildner.
Biofilmbildner und auch die, die es nicht tun. Also guckt euch den Port und liegende Katheter oder ähnliches nochmal besonders.
Ja, und was man wechseln kann, sollte man natürlich wechseln. Ne?
Natürlich, genau. So, wenn jetzt zum Beispiel eine relativ lang andauernde Neutropathie besteht, also über 10 Tage, dann kann es zur atypischen Infektion der Lunge kommen. Standardtherapien decken hier Infektionen, wie zum Beispiel Aspergillus-Spezies, Pneumocystis, Jirovecii, Mycobakterien, gar nicht ab. Also dementsprechend sind auch noch Infektionen mit respiratorischen Viren, Fadenpilzen und unter anderem halt auch möglich. Dazu gibt es eigene Leitlinien. Also unter Onkopedia findet man die Leitlinie Fibrile Neutropenie mit Lungeninfiltraten oder auch ZNS-Infektion oder die Sepsis in der Onkologie. Da gibt es einzelne Anleitungen, wo man dort weiterhin gucken kann. So, jetzt so ein paar Sachen, die nicht in dieser Leitlinie so richtig drin ist. Ich hatte irgendwann mal gelernt, es gibt ja diese koloniestimulierenden Faktor, also das GCSF, was man spritzen kann. Das ist aber in den meisten Fällen nicht notwendig. In den meisten Fällen entweder greift das Antibiotikum oder das Immunsystem bildet sich zurück und erholt sich. Ist also wirklich nur in Einzelfällen nötig. Antibiose ist viel wichtiger. Also das ist die wichtigste Therapie in dem Bereich. Wenn jetzt jemand Fieber hat, dann geht es ihm ja auch schlechter durch, dass er im Moment Fieber hat. Das heißt, man kann ein Antipyretikum ruhig geben, ne, um das Fieber zu senken, sollte dieses aber nicht regulär ansetzen, also nicht irgendwie dreimal täglich Novalgin, whatever, weil das Fieber ist also das einzige Symptom teilweise, was wir wirklich sehen können. Also dementsprechend, klar, bei Bedarf kann man es gerne geben, ne, aber sonst interessiert uns natürlich auch noch, ob dieses Fieber weiter besteht, also nicht regulär. Nochmal einmal betonen, schiebt ihr nichts rektal rein. Weder irgendwie euren Finger noch ein Zäpfchen oder ähnliches, weil halt diese Barriere gestört ist, also bei euch durch die Mukositis. Das bitte bleiben lassen.
Das könntest du dir grundsätzlich mal merken, Johannes.
Genau, als ich noch in den...
Ich will das jetzt bitte merken.
Weil ich schneller drauf gekommen bin, als du diesen Satz zu sagen.
Was ich nochmal gelernt hatte...
Ich habe da gar keine Aktien drin. Und auch diese Sache mit dieser digitalen rektalen Untersuchung war einer der essentiellen Gründe, die innere Medizin zu verlassen. Oha. Das möchte ich an dieser Stelle mal betonen.
So, kommen wir nochmal zur Umkehrisolation. Also ist es ja so, dass das Neutropene...
Aber die gynäkologischen...
Johannes, Mann. Jetzt aber gut hier. Ja. Also Umkehrisolation wird auch in dieser Leitlinie nicht besprochen, weil diese Infektion kommt ja nicht von dem einen auf den nächsten gehopst, sondern kommt ja eigentlich von innen. Also deine eigenen Bakterien versuchen dich dann in dem Fall umzubringen. Also dementsprechend Umkehrisolation auch nur in Einzelfällen. Was noch zum Beispiel noch mal beachtet werden, wenn ich jetzt in einem Haus bin, wo keine Onkologie gibt, die Patienten kriegen natürlich auch eine gewisse Neutropeniekost. Also dementsprechend nicht unbedingt rohes Fleisch und rohes Gemüse, sondern eigentlich alles,
kein Lapskaus.
Nichts, was dich von innen irgendwie zerstört und auch nochmal zusätzliche Keime zu sich führt.
Also
ich esse sehr gerne Sushi und ich esse sehr gerne
Rohmilchkäse.
Wenn du neutropenes Fieber nach Chemotherapie hast, bitte nicht.
Aber ich möchte jetzt widersprechen, dass dieses Essen mich von innen zerstört.
Also ich habe gerade so Visionen, Ja, also wie ich bei so einer Rektumamputation Narkose mache.
Jetzt wollen wir mal hören, ob außer rektale Untersuchung irgendwas bei diesen Jungs auch mal hängen geblieben ist. Was sind denn so ungefähr die Quintessenzen, die ihr jetzt aus dem Vortrag irgendwie mitnehmen könnt?
Drei Paar Blutkulturen.
Ja.
Und Piptats.
Piptats, Fokussuche. Also erstmal, wir müssen das strukturieren, Torben. Okay. Wir können nicht einfach jetzt hier so hin, also erstmal Patient neutropenes Fieber ist der onkologische Notfall.
Ja.
Ausrufezeichen.
Eben außer drum. Vielleicht noch die Blastenkrise.
Ja.
Jetzt relativier das doch nicht bitte wieder. Ja, also ein onkologischer Notfall, Ausrufezeichen. Ja. Wir beurteilen diesen Patienten erstmal primär, triagieren den rot, gucken genau. Uns den zügig an. Dann machen wir natürlich Anamnese, was ich immer sehr ausführlich mache. Erstmal ein Anamnesegespräch. Nein, also natürlich arbeiten wir parallel, kulturieren den Patienten, drei Paar Blutkulturen, Urinkulturen, Röntgenthorax hat in der Leitlinie keinen Stellenwert. Faszinierenderweise, wir machen natürlich trotzdem einen Röntgenthorax. Wir machen nach einer gründlichen körperlichen Untersuchung, bei der wir natürlich auf meine Lieblingsuntersuchung leider verzichten müssen, aufgrund der Mukositis. Machen wir ein Sonoabdomen und gegebenenfalls niederschwellig auch ein CT. Wichtig, das fand ich gut, dass du das auch nochmal gesagt hast, das ist auch was ich immer gerne erzähle, dass man an die Sinusitis als Sepsis-Fokus denken muss. Und die Meningitis kann man natürlich auch noch haben. Ne?
Ja, genau, das sind aber eigentlich
neurologische Dinge. Und wenn wir das gemacht haben, dann gibt es anti-infektive Therapie, kalkuliert.
Und das wäre jetzt, also ich meine, da gibt es mehrere Möglichkeiten, aber ich denke, gerade wenn der Patient intensiv, ist ein Patient jemals intensivpflichtig, aber wenn ein Patient so schlimm krank ist, dass man drüber nachdenkt, ihn auf eine Intensivstation zu legen, dann würde ich wahrscheinlich tatsächlich mit Piptats anfangen.
Genau. Wo würdet ihr die Empfehlungen entnehmen können? Wo finde ich die Empfehlungen?
In Onkopedia.
Auf unserer Homepage.
Natürlich. Und Onkopedia ist so eine Seite, die gucke ich mir ja nie an.
Ja, weil die ist aber sehr gut.
Ja, bestimmt, das glaube ich sogar.
Und ich möchte nur, weil es gerade vielleicht manchmal ein bisschen komisch rüberkommt, nochmal betonen, nur weil wir vielleicht manchmal drüber scherzen, nehmen wir dieses Thema trotzdem ernst. Und
also wirklich, bei uns lernt man mit Humor. Ja. Also wie man ja sieht, es ist ja noch einiges hängen geblieben.
Ja,
also hat ja doch noch geklappt irgendwie.
Genau.
Also.
Ja. Vielen, vielen Dank, Ines. Wirklich. Tut mir leid, dass ich so blöde Kommentare gemacht habe.
Du warst sehr unsachlich. Und ich weiß auch immer noch, was ich damit zu tun habe. Also ich lasse meine Finger von sowas. Aber okay.